Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Heute Abend stimmen wir uns schon mal auf das Fest so richtig ein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von So feiern die Stars. Nach Pfingsten mit Mario Adorf, Ostern mit Linda de Mol und dem Erntedankfest mit Jutta Speidel heute eine ganz besondere Weihnachtsausgabe, nämlich mit Trixi Dörfel. Und jetzt schauen wir mal, ob sie zu Hause ist.
Zu Gast bei der Dörfel. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich aus dem Talkgespräch. Und wer sie nicht kennt, wird sie heute Abend richtig kennenlernen. Als erstes, da singt sie mal für uns schön.
Kling, Glöckchen,
morgen Abend läuft Weihnachten mit Trixi Dörfel in der ARD und wir bekommen jetzt schon mal einen exklusiven Einblick, denn es gibt einen Mann, der kennt Trixi Dörfel so gut wie niemand anderes, Olli Dittrich. Olli, was schätzt du an Trixi am meisten? Kannst du das sagen?
Ihre Eleganz, ihre Lebensfreude, ihren Geschmack, ihren Stil und ihre Robustheit. Doch auch dem Showgeschäft über 40 Jahre nur die positiven Seiten abgewinnen zu können, inklusive 5 Ehemännern.
Was ist mit der Gesangsstimme? Man hat sie hier gerade schon gehört. Da ist ja doch ordentlich auch Volumen dahinter.
Da ist sehr viel Volumen dahinter. Ich würde sagen, früher war sie ein Sopran, dann ist sie leicht abgesackt in den Mezzosopran-Bereich. Jetzt kurft sie irgendwo zwischen Mezzosopran und Alt herum, aber ist natürlich überglücklich, dass sie nach 1973, das ist das Jahr gewesen, in dem sie den goldenen Bravo Otto gewonnen hat, für ihren Single-Hit 2 Kugeln Eis mit Sahne.
Daran erinnern wir uns noch.
Natürlich, du hast sie wahrscheinlich auch aufgelegt. Und der Nachfolge-Hit dann ein Jahr später, ein Tretboot für 2, war ja im Grunde genommen nur noch ein halbgarer.
Das war eine B-Seite, das war muss man so sagen.
Es war eigentlich eine B-Seite, die zur A-Seite gemacht wurde, völlig richtig. War dann auch kein Erfolg, aber dann kamen ja die ersten Filmangebote und Filmerfolge. Und das hat sie alles gut durchstanden und freut sich nach so vielen Jahren und in erster Linie Film- und Fernseharbeit jetzt wieder singen zu können, was sie ja mit dem Weihnachtsalbum Trixi Wonderland, produziert von Peter Orloff und Jack White, jetzt nochmal angreifen kann, auch musikalisch.
Olli Dittrich ist Trixi Dörfel, seine neue Persiflage ist gerade fertig geworden. Darüber, über seine Arbeit als Schauspieler und über Weihnachten reden wir heute Abend. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch wirklich sehr.
Deutschlandfunk Nova.
Olli Dittrich ist zu Gast. Olli, du darfst dir, wie alle anderen Gäste am Anfang, auch bei uns was wünschen. Wir haben uns 3 rein fiktive Aktivitäten für dich überlegt, von denen du dich bitte für eine entscheidest. Wir gucken mal, was wir uns ausgedacht haben. Hier steht, hallo. Hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Olli Dittrich. Erste Möglichkeit, Silvesterstadel besuchen. Tickets für die erste Reihe.
Silvesterstadel. Wenn ich das jetzt nehme, könnte ich eventuell clever sein, weil das wahrscheinlich schon im August aufgezeichnet worden ist.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube immer, das ist live. Ich glaube nicht, das ist nicht vorproduziert. Das glaube ich nicht.
Nee, wirklich nicht.
Fährst du zu sowas hin, um die Inspiration zu holen für sowas wie Trixi Dörfel oder erhältst du es dann doch nicht aus?
Das glaube ich, mache ich nicht so gerne sowas. Also ich beobachte die Sachen sowieso. Ja, man guckt sich das alles an und ehrlicherweise muss man sagen, dank des Internet können wir natürlich heute zu jeder Zeit alles einmal angucken oder uns die Sachen rauspicken, die wir vielleicht brauchen, um nochmal genauer hinzugucken. Aber jetzt hinfahren, mich da stundenlang und das Volk mischen, da lerne ich nicht mehr und da nehme ich nicht mehr auf als in komprimierterer Form vorher.
Zweite Möglichkeit, Moderation einer neuen wöchentlichen Talkrunde im Ersten, wahlweise auch zusammen mit Cordula Stratmann.
Kommt schon eher in Frage, haben wir ja auch schon mal gemacht.
Beim Talkgespräch, genau.
Das Talkgespräch, aber auch unser Frühstücksfernsehen, richtig, wo wir ja mit Claudia Agün und Sören Lorenz ganz weit vorne waren.
Ich glaube, da habt ihr Maßstäbe gesetzt.
Ja, weil wir auch grundsätzlich sehr gute Laune immer hatten, auch dauernd.
Ja, und auch natürlicherweise.
Natürlich.
Klar. Würde dich sowas reizen? Also, weil die Persiflage ist ja das eine, aber wärst du jemand, der im Zweifelsfall auch sagt, ach, wenn ich mir wirklich aussuchen kann, wen ich mir einlade in so eine Sendung und ich kann mit so Leuten wirklich in Kontakt kommen, dann würde es mich auch reizen?
Ach so, baugleich in das reinspringen, ich sag jetzt mal als Moderator oder Host, um es neudeutsch zu sagen, ja, einer Sendung oder eines Sendeformats, das es so mehr oder weniger dann schon gibt, das glaube ich eher nicht. Aber ich habe
Dittrich deckt auf.
Ja, ja genau. Sagen wir mal, in der Zeit, in der ich auch mit meinem hochgeschätzten Kollegen Harald Schmidt als, sagen wir mal, freier, fester Dauergast und Sidekick in der Late Night Schneid auch häufiger mal zu Gast war. Das habe ich schon kennen und schätzen gelernt. Da habe ich manches Mal gedacht, das wäre eigentlich auch was für mich. Aber ich denke, dass die Karawanen in alle Richtungen anders weitergezogen sind. Insofern stellt sich die Frage dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber das hat mir immer schon Spaß gemacht.
Dritte Möglichkeit, Chefredakteursrunde der ARD. Du darfst einmal offene Kritik am TV-Programm üben.
Ach nee, das ist mir zu mühsam.
Ehrlich?
Ja. Das mache ich an den Stellen sicherlich da, wo es hingehört und da, wo es passt und da, wo es auch, selbst wenn es vielleicht auch ein paar unangenehme Dinge zutage fördern könnte oder wo Kritik angebracht ist, das mache ich dann wie beim vernünftigen Fußballverein auch intern und nicht nach außen hin. Das gehört ja zum normalen sportlichen Tagesgeschäft dazu, dass man sich austauscht mit den Leuten. Die kritisieren mich ja auch und sagen, so wollen wir was und das wollen wir nicht so gerne oder so. Aber jetzt mich dafür ins Fernsehen setzen und dann sozusagen in den eigenen Garten pinkeln, auf gut Deutsch gesagt.
Nee, ich meinte eingeladen in die interne Runde der Chefredakteure. Und du darfst einmal sozusagen den Chefs der ARD-Anstalten sagen, das finde ich gerade gut, das finde ich gerade weniger gut. Gar nicht nach außen.
Ach, ich weiß nicht. Nee, irgendwie nicht. Nee, reizt mich irgendwie gerade nicht.
Okay, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Silvesterstadel besuchen, doch die eigene Talkrunde oder Dietrich deckt auf, Titel hätten wir schon. Oder die März anbieten kann ich ja nicht.
Ja, oder Dietrich deckt einen Mantel über die Dinge, über die wir sonst nicht reden wollten.
Das ist zu lang für einen Titel. Das muss prägnanter sein. Dietrich deckt ab.
Ja, genau.
Dritte Möglichkeit, die Chefredakteursrunde, wenn ich für eins entscheiden müsste.
Na gut, dann nehme ich das in der Mitte. Aber es gäbe tatsächlich, glaube ich, dann noch außer diesen drei Möglichkeiten jede Menge anderer, über die ich mir dann lieber erstmal den Kopf zerbreche. Da fiele mir, glaube ich, noch sehr viel Besseres ein.
Olli Dietrich ist heute Abend zu Gast und wir sind mit ihm zu Gast bei Trixi Dörfel.
Herzlich willkommen zu Trixi Wonderland. Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Heim. Weihnachten mit Trixi Dörfel.
Würdest du dich bei Trixi Dörfel wohlfühlen zu Weihnachten? Also wenn man das sieht, es ist alles weiß, es ist alles Kitsch. Wir lernen, es hängen gefakte Bilder an den Wänden. Würdest du dich da wohlfühlen?
Wohlfühlen ist der falsche Ausdruck, aber es gibt ja so etwas wie eine gruselige Anziehungskraft von spröder Qualität.
Das musst du erläutern.
Man steht da mit großen Augen, die ja durchaus passend sind zum Weihnachtsfest und sagt sich, was um alles in der Welt ist hier los? Da wohnt jemand mit offensichtlich sehr, sehr teuren Möbeln. Materialien wurden hier verbaut, von weißem Marmor über besonders geschliffene Glasplatten auf
Tischen. Die Dioptrien der Brille haben, sodass man Drehbücher unten drunter legen kann.
Zum Beispiel, du sollst aber nicht alle Gags verraten.
Entschuldigung.
Ist ja nicht so schlimm. Aber und um zu den gefakten Bildern zu kommen, die sind ja noch nicht mal gefaked, zumindest nicht alle, beziehungsweise man weiß es nicht genau. Es wird zumindest in Frage gestellt, denn hier sehen wir eine stattliche Sammlung der berühmten Christine Neubauer Gemälde. Die hat Trixi Dörfel nicht nur einmal oder zweimal, sondern sie hat mittlerweile eine ganze Sammlung. Vor Jahren ging das schon los. Da hat ihr zweiter und vierter Ehemann Peter Pudel, der bekannte Filmregisseur, ihr mal ein Bild geschenkt und fortan dann jedes Jahr ein weiteres. Und so ist eben diese Sammlung zustande gekommen.
Wie kommst du, also an welcher Stelle merkst du, dass das eine Figur ist, mit der du arbeiten wirst? Ich glaube, Trixi Dörfel taucht zum ersten Mal im Talkgespräch auf, ne?
In Persona,
genau,
ja.
Genau, so zu. Ah, okay.
Aber erzählt wurde von ihr und über sie schon sehr viel früher. Und das liebe ich tatsächlich sehr an den Figuren. Das habe ich jetzt, sagen wir mal, in diesen 4 Jahren und den 8 Werken dieses ARD-TV-Zyklus besonders verfolgt, dass die Figuren alle irgendwie wiederkommen und eigentlich ein lebendiges Dasein haben, das wir gelegentlich dann in anderen Formaten wieder erwecken. Sei es, dass die nur mal kurz wieder vorbeikommen oder dass sie mal kurz irgendwo waren und jetzt sozusagen etwas epischer stattfinden. Aber Trixi Dörfel, speziell der Name Trixi Dörfel, ist tatsächlich eine Erfindung von meinem wirklich heißgeliebten Autoren, leider sehr früh verstorben, also den ich sehr verehre, Dietmar Burdinski, der selbst ein ganz großartiger Bühnenkünstler war und Autor, der mit dem ich manche Schlacht geschlagen habe, also auch um die 2000er Jahre herum. Und dort gab es mal ein Format, das ich hatte, das hieß Olli Tiere Sensation. Informationen und da gab es eine Rubrik, die hieß Kulturbeutel. Da habe ich den schwäbischen Kulturkritiker Hajo Schröter-Naumann gespielt, der Kulturtipps gegeben hat und ganz am Ende gab es immer ein Gewinnspiel. Und da hatte sich Dietmar Budinski ausgedacht, erster Preis, ein Wochenende mit der bezaubernden Schauspielerin und Sängerin Trixi Dörfel. Zweiter Preis, zwei Wochenenden mit Trixi Dörfel. Und seitdem dieser Name hat mich, wie übrigens auch Ditsche, der ganz, ganz, ganz am Anfang einfach nur in Erzählungen auf Anrufbeantwortertext stattfand, dann irgendwann die Ambition, diese Frau muss zum Leben erweckt werden. Und das passierte dann eben zum Talkgespräch. Da kam sie zum ersten Mal vor und hat ihren Zweiteiler Es muss nicht immer Afrika sein vorgestellt.
Richtig, mit Jan-Josef Liefers, glaube ich, in der
genau, der hat den
Cameo-Auftritt, ja.
Genau. Und da hat sie schon ein bisschen über ihre Karriere geplaudert und da kommen auch schon im Ansatz, wie das in Talkshows so üblich ist, auch Teile drin vor, über die sie spricht, die jetzt hier nochmal dann in richtig auch gezeigt und weitererzählt
werden. Aber das heißt für dich, als derjenige, der die Figur ja doch irgendwie, selbst wenn die Inspiration von außen kommt, entwirft, das ist etwas, was du in dir Jahre, Jahrzehnte rumträgst, bis du wirklich das Gefühl hast, ah, jetzt habe ich die Figur auch greifbar und kann damit auch irgendwie arbeiten oder was machen oder so.
Ja, wobei die Inspiration, das geht dann manchmal ganz schnell, ne? Also wenn ich drüber nachdenke, was könnte man als nächstes machen, wen könnte man als nächstes machen, was für ein Genre könnte man sozusagen unter die Lupe nehmen, dann geht das immer über die Figur. Ich überlege immer erstmal, weil ich sie ja im Zweifelsfall ja auch spiele oder sogar mehrere, ja, dass ich dann überlege, also was können wir wie auch handwerklich überhaupt hinkriegen, dass das sozusagen auch die Qualität bekommt, die ich mir wünsche. Da sitze ich dann mit Masken- und Kostümbildnern zusammen und wir überlegen. Ich habe dann aber meistens schon eine sehr klare Vorstellung, wer das so ungefähr sein würde und dann geht das eigentlich relativ schnell.
Was ich ganz schön finde, das sind ja, weil du vorhin auch gesagt hast, jetzt verraten nicht alle Gags, so ein, zwei Kleinigkeiten, vielleicht noch ohne zu viel zu verraten. Manchmal gibt es Situationen ja jetzt wie eben bei der Trixi, wenn wir da zu Gast sind zu Weihnachten, gibt es eine sehr schöne Szene, wie ich finde, an der es dann darum geht, was gibt es denn eigentlich bei euch zu essen? Mhm. Und Trixi antwortet dann darauf das hier.
Naja, bei uns gibt es traditionell natürlich auch einen leckeren Braten, aber ich finde, natürlich muss man auch einmal andere Wege gehen. Ja, wir haben hier etwas ganz Spezielles, ganz Schmackhaftes und es ist eine Alternative auch zu Weihnachten. Es ist ein Braten à la Lavarese.
Was bedeutet das?
Ja, die italienischen Köche unter uns wissen schon, Lavare, das Waschen, es ist ein Waschbierbraten.
Wer kommt mit der Idee um die Ecke?
Ja, das ist mir schon eingefallen.
Und beim Drehen oder wann ist das wirklich zu Hause, dass du, ja kann ja manchmal sein, dass die Idee jetzt wirklich beim Drehen entsteht.
Das stimmt.
Aber die war jetzt vorher da.
Ja, na klar, also es gibt jede Menge Improvisationen und viele Kleinigkeiten, die tatsächlich beim Spiel dann entstehen und auf die wir auch immer setzen. Also ich baue das auch so oder wir bauen und entwickeln die Dreharbeiten und die Formate immer so, dass wir schon uns sozusagen von Insel zu Insel hangeln und auch gezielte Sachen ansteuern. Aber innerhalb derer wird schon auch frei improvisiert. Nur das sind natürlich Sachen, die müssen zwangsläufig vorbereitet und vorher ausgedacht sein, weil sie ja auch mit Requisiten zu tun haben und mit Dingen, die wir zeigen. Und wenn einem sowas dann spontan einfällt, hat man nichts zum Zeigen.
Da hast du keinen Waschbärbraten da.
Genau. Aber ich weiß noch, in dem Moment, wo mir das einfiel, musste ich selber wirklich sehr lachen, weil meine Vorliebe für Tiere und für die Komik, die in Tieren steckt, die hat da nochmal eine Besonderheit erfahren, weil das so putzige Tiere sind. Wir hatten das bei Ditsche auch schon mal, als diese Meldung groß rauskam, dass eben in Deutschland im vorletzten Jahr waren es glaube ich über 300.000, im vergangenen Jahr jetzt knapp 150.000 Waschbären quasi mit der Absolution des Bundesumweltministeriums ja geschossen werden dürfen, weil es eine Überpopulation gibt. Und da haben wir uns bei Ditsche schon mit beschäftigt. Die armen Tiere, nicht? Und die sehen noch so putzig aus, diese kleinen Waschbären. Und was könnte man nicht alles machen, damit die am Leben bleiben und irgendwie
umsiedeln.
So.
Ja? Habe ich mal gehört, dass das eine gute Idee sei.
So, mehr wollen wir nicht verraten.
Gibt's irgendwie, wir hören in der Frage, die mit drin ist, die Reporterin, hören wir Stefanie Hertel.
Ja.
Wie lange hat das gedauert, sie davon zu überzeugen, das mitzumachen? Weil sie letztendlich ja auch das ein bisschen selbst auf den Arm nimmt, was sie ja, wofür sie im Fernsehen ja durchaus auch steht.
Ehrlich?
Ja.
30 Sekunden.
Ja, ja.
Der Ausgangspunkt war, und auch hier wollen wir natürlich nicht allzu viel verraten, dass natürlich Trixie Dörfel, wie ich es eingangs schon sagte, neben all dem, was wir dort sehen und hören, also es ist ja im Grunde genommen eine Art Home-Shopping-Promi-Dinner-Queen- Infotainment-Superpaket.
Stadel
mit Weihnachtsliedern. Dass auch eine der Ausgangsideen war, dass Trixie Dörfel eben singt. Das heißt, es gibt sechs Weihnachtslieder, die wir wirklich richtig produziert haben und die ich als Trixie Dörfel dann auch singe. Und das habe ich mit meinem lieben Freund Geopard zusammen gemacht, beziehungsweise der hat es eigentlich produziert. Mit dem haben wir schon mit den Doofen gearbeitet. Der macht alles für Dieter Bohlen und DSDS. Die ganzen Musikproduktionen ist eigentlich auch der, der alle großen Produktionen mischt in Deutschland. So klingt das auch. Das muss halt auch nicht klingen wie Kasper Kran. Das muss dann eben auch wirklich ernst genommen sein. Und wir hatten dann zu einem Titel eben die Idee, was wäre denn, wenn wir sozusagen das trojanische Pferd noch ein Stück weiter schieben und kriegen es irgendwie gebacken, dass ich als Trixie Dörfel in einer echten Adventsshow auftrete. Und haben dann natürlich ein bisschen akquiriert bei einschlägigen Produktionsfirmen und Sendern, die so etwas um diese Zeit herum machen. Und sind dann, nachdem wir in dem einen oder anderen Fall auch erstmal, ja, finden wir prima, aber müssen wir nochmal in der Redaktion drüber sprechen.
Wir nehmen die Idee erstmal mit als Anregung und melden uns dann.
Genau.
Ganz schöne Idee.
Genau. Aber dann haben doch die einen oder anderen kalte Füße bekommen oder haben dann erstmal, gehen dann in Deckung ja meistens und sind dann nicht mehr so richtig zu erreichen, weder ja noch nein oder so. Aber der MDR, muss man wirklich sagen, und eben diese Sendung, die Stefanie eben moderiert hat auch, mit den Adventsliedern, die glaube ich am 9. Dezember lief, die haben sofort gesagt, prima. Und wir sind da mit so offenen Armen empfangen worden. Der Regisseur hat sich so reingeschafft und wir hatten ein tolles Bühnenbild. Und wir haben tatsächlich innerhalb der Generalprobe einen Slot bekommen, wo wir das mit Kameraproben, mit Stellproben, mit allem drum und dran, die haben uns ein Streichquartett dahingesetzt und einen Pianisten und Bühnennebel und eine Rückprobe mit Schnee und ich weiß nicht was alles. Also das war wirklich ganz tolle Zusammenarbeit. Und haben dann sozusagen hier das Unnütze mit dem Sinnlosen verbunden und haben Stefanie einfach gefragt, du, pass mal auf, wir haben eben die Idee, durch den Rest der Sendung quasi so Infotainment-mäßig. Ja,
sie ist eine Society-Reporterin letztendlich.
So, ja. Genau. Und ob sie Lust hätte, den Quatsch mitzumachen. Und da war sie sofort dabei. Also großartig. Und ich finde, dass sie das spitze gemacht hat. Also ganz toll.
Ja, und sehr authentisch dabei. Es gibt Sandro Zalemann, es gibt Schorsch Aigner, es gibt Konstantin Pfau, es gibt Sigmar Seelenbrecht und das sind nur ein paar. Gibt es bei den 8 Teilen TV-Zyklus, die du jetzt gemacht hast, eine Figur, von der du sagst, die ist mir, keine Ahnung, am liebsten, am reizvollsten, am nächsten?
Am nächsten eigentlich, kann ich nicht sagen, am nächsten gar nicht. Am reizvollsten sogar fast immer die erstmal Schweiß auf der Stirn produziert haben, weil ich dachte, das wird kompliziert, da ranzukommen.
Wo war das?
Sigmar Seelenbrecht.
Das ist der Investigativ-Journalist-Reporter.
Genau, mit der Fußnote immerhin 81 Jahre alt.
Ja.
Und zwar, weil die Challenge, um es neudeutsch zu sagen, eigentlich war, dass wir so eine klassische Hommage drehen, wo so ein alter Journalisten-Haudegen, so à la Peter Scholl-Latour oder Peter von Zahn oder Kronzucker oder so, der sozusagen am Ende der journalistischen Laufbahn und Karriere auf das zurückblickt, was er so alles veranstaltet hat und begleitet hat, mit eben der zusätzlichen Idee, dass diese Leute ja auch die Entwicklung des Fernsehjournalismus und des Filmjournalismus ja mit begleitet haben. Das heißt, die Technik und die Art, wie recherchiert wurde und wie berichtet wurde, hat sich ja auch über die Jahrzehnte mit diesen Leuten verändert. Und das hat uns eben auch die Möglichkeit gegeben, über sozusagen Jahrzehnte zurückzugehen und Archivmaterial zu fälschen und mich...
gefälscht.
Nachgedrehten Szenen eben ihn immer jünger werden zu lassen. Ne? So, und da dachte ich, kriegen wir das hin, so dass es diese Authentizität bekommt und diese Glaubwürdigkeit und kriege ich den sozusagen hin, der ja dann doch auch nochmal über 20 Jahre älter ist als ich jetzt, ohne dass das nach einer klamaukigen Altersmaske aussieht, sag ich jetzt mal.
Das heißt, es ist so eine Mischung aus, also sieht die Figur glaubwürdig aus, was schwierig ist und wo du für dich wirklich sagst, komme ich da gut rein, also genau. Alterstechnisch und auch von der Rolle her.
Genau. Aber das ist ganz am Ende, trifft das auf alle Figuren zu. Bei dem einen oder anderen muss man ein bisschen erstmal suchen mit sich und ein bisschen schwanger gehen, wobei das nicht mit Übungen vom Spiegel irgendwie zu tun hat.
Wie machst du das? Also wie näherst du dich? Jetzt hast du vorhin gesagt, du kommst eh von den Figuren. Das heißt, du wirst ja im Bauch auch ein bisschen überprüfen, mag ich die Figur, kann ich mir was vorstellen? Also eine Grundidee wirst du ja haben. Aber wie näherst du dich, bis du für dich sagst, ich weiß, das funktioniert?
Das ist eher ein Gefühl, würde ich sagen. Also es, der kleinste und gleichzeitig größte gemeinsame Nenner mit der Figur ist, dass ich dessen Seele und dessen Lebensgefühl irgendwie empfinden kann. Und wenn ich das schaffe, dann folgen, das hört sich jetzt wirklich einfach an, ist es dann, wenn es funktioniert, ist es das dann auch. Und das ist auch tatsächlich das Ziel, dass wenn wir dann am Ende drehen, dann geht's schnell. Und das ist fast immer First Take. Wir machen ganz selten mal einen zweiten Take von irgendwas. Weil
du dann so drin bist.
Ja, weil es nicht darum geht, ach, da machen wir doch mal eine Variante und könnte der noch mal ein bisschen anders reden oder gucken oder laufen oder irgendwas. Das ist alles Bullshit. Wenn es um Authentizität geht, muss die Person einfach so lebendig da sein, dann an dem Tag am Set, als wenn sie wirklich real existiert. Und so wie du und ich über die Straße gehen und in den Laden gehen und was einkaufen und abends, weiß ich nicht was, mit Kumpels weggehen und morgens irgendwie die Wäsche machen und das Bett beziehen, keine Ahnung. Da denkst du ja auch nicht alle zwei Minuten nach, ach, das mache ich jetzt nochmal, das war noch nicht so richtig. Sondern es muss einfach stimmen. Und das ist eher der Prozess, der lange oder länger mal dauert. Das hat ein bisschen was auch mit Handwerk natürlich zu tun, weil die Maskenbildnerinnen auch Großes leisten, muss man sagen. Das sind wirkliche Genies und ich frage mich, warum die ganzen Fernsehpreise dieser Welt, wir haben ja nun genügend Möglichkeiten, nicht auch eine Rubrik haben, bestes Maskenbild. Mhm. Das muss einfach mal passieren und nicht dann eben nur auch, wenn es dann ein großer Kinofilm ist oder was weiß ich, eine große Filmproduktion, wo es dann um historische Streifen geht oder sowas, da ist das natürlich auch alles zu loben. Aber das ist eine so fantastische, spezielle Arbeit. Katharina Pade und Brigitte Frank, die muss ich mal herausnehmen und auch mal namentlich nennen, weil es sonst keiner macht. Das sind wirklich mit die allerbesten, die wir haben, die auch international arbeiten und die mit einer Liebe und Hingabe dann auch einsteigen, wenn ich dann wieder mit irgendwelchen Ideen komme. Ja. Das ist wirklich maßgeblich. Also so hangel ich mich Stück für Stück weiter. Dann gibt es meist eine Probe noch. Und wenn dann die Figur stimmt und ich weiß, wie ich aussehen werde und alles passt, dann kann ich auch am Tag des Drehs die Augen zumachen und mache nach zwei Stunden die wieder auf. Und in dieser Zeit beginnt die Transformation und findet sie statt. Dann bin ich jemand anderer.
Das funktioniert für dich auch. Es gibt nicht mal den Drehtag, an dem das so ist und du hast ja eigentlich für dich irgendwie gefühlt vorher die Figur und dann stehst du aber am Set und merkst, jetzt ist es nicht da, ich habe es irgendwie nicht abrufbar.
Das geht nicht, das ist nicht so. Und es ist eben so, dass wir die ganzen Inhalte, wie ich es vorhin ja schon gesagt habe, die ganzen Inhalte beim Talkgespräch war es tatsächlich anders, weil das ja hunderte von einzelnen Aufnahmen waren, damit wir sozusagen alle...
Die Montage funktioniert, weil du in fünf Rollen bist oder so.
Genau, ne? Genau. Da war es ein bisschen anders, obwohl es da auch kleine Spielräume gab, auch etwas leicht umformuliert zu sagen. Aber alle anderen Formate haben immer wieder auch auf große Teile, vor allen Dingen die letzten drei, vier Formate, Schorsch Eigner, Konstantin Pfau, auch sowieso Sigmar Seelenbrecht, das lange Interview mit dem alten Journalisten oder jetzt auch Trixi Dörfel, das sind alles dann frei gestaltete Gespräche, wenn man so will, oder Teile, von denen ich weiß, was da inhaltlich passiert. Also ich weiß, Trixi Dörfel backt jetzt, was weiß
Braten,
ich.
Braten, aber ihr habt kein Drehbuch.
So, und dann wissen wir schon, wir machen jetzt das und wir machen das und dann trägt sie das von da nach da und dann sage ich der Stefanie, kannst du ruhig schon mal ein bisschen was dazu fragen oder so. Und beim nächsten Mal weiß ich auch, dass Trixi dies oder jenes macht, hochgeht, sich irgendwo hinsetzt, was zeigt, was macht und tut, ihre Kosmetiklinie anpreist.
Aber was genau du sagst in dem Moment, ist in dem Moment da.
Genau. Und ich habe aber trotzdem alle Facts, also das sind dann wirklich, das sind einige Seiten voll mit Fakten zu den ganzen einzelnen Kapiteln, nenne ich das jetzt mal. Das habe ich alles bis ins allerletzte Detail, alles im Kopf, damit ich damit eben inklusive der gesamten Biografie, also jede dieser Figuren in allen Formaten hat eine wirklich mehrseitige, lange Biografie bis in die Kindheit zurück.
Also wirklich Figuren entwickelt.
Genau, die ich komplett inhaliert habe und abrufen kann. Du kannst also mich kann dann auch jeder mit irgendwas überraschen, theoretisch zum eigenen Leben. Wie war das damals eigentlich in der Schule als oder so? Und dann weiß ich auch eigentlich Bescheid.
Ist das schwieriger, wenn das Schorsch Eigner ist, weil es sozusagen ein reales Vorbild mit Franz Beckenbauer gibt im Vergleich zu, also bei Konstantin Pfau oder auch bei Sandro Zahlemann, diesem Reporter der DDR-Lokalzeit oder so, gibt es ja nur so Typen als Vorbild, aber kein echt reales 1:1-Vorbild. Ist das dann schwieriger?
Nö. Eigentlich okay. nicht. Eigentlich ist es nicht schwieriger. Es ist nicht schwieriger.
Hast du Sorge davor, dass jemand den Humor, die Persiflage, die Kleinigkeiten nicht sieht, nicht begreift?
Sorge ist zu viel gesagt. In früheren Jahren, und das hat auch ein bisschen was mit dem, ich sag mal, mit dem handelsüblichen, mit der handelsüblichen Wechselwirkung von sozusagen Applaus und Buhrufen zu tun und dem, was du tust auf der Bühne, mit dem Wunsch, dass die Leute es hoffentlich gut finden, dass ich immer gehofft habe, die Leute lachen. Ja, also auch die Prägung durch RTL Samstagnacht, was ja die allerbeste Schule war, die man sich je hätte vorstellen können und eine großartige Zeit, ohne die ich nicht da wäre, wo ich heute bin. Das muss man mal ganz klipp und klar sagen. Mit tollen Leuten und toller Unterstützung. Aber da war es eben einfach auch klar gelernt, wenn nach so und so vielen Sekunden nicht der erste Gag kommt, dann war es entweder nichts und man hat das ja auch unmittelbar vor Publikum auch probieren können. Das ist die beste Möglichkeit, überhaupt auch eine halbwegs neutrale Einschätzung zu bekommen über das, was man da tut und wer man so ist mit dem, was man tut und wie man so ankommt, wenn man da steht. Und dem alten Satz von Helmut Dietl folgend, am meisten begeistert die eigene Begeisterung, braucht man sich zumindest als Humorschaffender schon mal gar nicht auf die Bühne stellen und witzig sein wollen, ja, lustige Leute-Darsteller ist das Stichwort, wenn man nicht wirklich auch ein bisschen dafür geboren ist, auch lustig zu sein und Leute unterhalten zu wollen, und dann kommt da nichts an. Du kannst die Leute ein Stück weit schon immer ein bisschen mitnehmen und täuschen, wenn die Gags gut geschrieben sind und so, aber als Person wirklich Leute einnehmen, sodass man sagt, ich gucke mir den gezielt jetzt
deswegen.
Genau, ja. Das halt nicht. Und deswegen lange Antwort auf eine kurze Frage. Sorge habe ich mittlerweile nicht mehr, weil ein anderes Element ein ganz entscheidendes ist, was ich über die Jahre gelernt habe, nämlich wirklich meinem eigenen Humor oder meinem eigenen Stil und den zu verbessern, zu optimieren, folgend Folge.
Ja. Olli Dietrich ist zu Gast. Du hast gerade sowas sinngemäß gesagt, wie du vertraust mehr auf deinen eigenen Humor. Kannst du für dich beschreiben, was du selbst, weiß ich nicht, ob du selbst witzig oder lustig oder humorvoll überhaupt sagen würdest?
Über meine eigene Arbeit?
Ja, oder überhaupt, was für dich die Kategorie ist. Witzig könntest du ja vielleicht als zu klamaukig empfinden, humorvoll als zu also weißt du, was ich meine? Wie was so selbst deine Vokabel dafür eigentlich ist?
Ach, weiß ich gar nicht genau. Also erstens mal lache ich auch über Sachen, die ich selbst so gar nicht herstellen oder performen könnte. Ich habe auch schon über Mario Barth sehr, sehr herzlich gelacht, muss man sagen, obwohl das für mich so überhaupt nichts wäre. Ich bin ja kein Stand-Upper im herkömmlichen Sinne. Auch früher schon als Kind über jede Art von Slapstick-Humor, dick und doof, damit haben wir angefangen, die Sketche mit Rudi Carrell, keine Ahnung, bis hin eben zu spezielleren Sachen, die im Lauf der Zeit eben erst entstanden sind. Also mein großes Vorbild ist Heino Jäger, den kein Mensch kennt.
Da musst du einen Satz zu sagen, ja.
Immer noch nicht, kein Mensch, obwohl ich wirklich missioniere und einmal im Jahr hier in Hamburg in der Kulturkirche am Ostermontag eine Lesung mit Werken von Heino Jäger mache. Und das wissen die hier inzwischen alle, die Kirche ist immer ausverkauft in kurzer Zeit. Und das ist ein ganz, ganz großer Komödiant, jemand, an dem dieses Land komplett vorbeigegangen ist, ein bedeutendes Stück Kulturgeschichte. Und jemand, der wie kein anderer vor und auch keiner nach ihm in Figuren gehen konnte, aus dem Stegreif heraus und das wirklich Absurde und Skurrile und wirklich Witzige und Komische am alltäglichen Leben rausgepickt hat und das durch seine unvergleichliche Art wiedergeben konnte.
Hättest du jetzt auch über dich selbst sagen können. Ne? Also da merkt man, dass es das...
Das mache ich nicht.
Vielleicht andere über dich selbst, über dich sagen können, so vielleicht.
Ja, naja gut, aber das ist, er hat, sagen wir mal so, Heino Jäger hat in mir tatsächlich auch Vorlieben angeschwungen. Insofern passt das schon als Antwort auf deine Frage, weil man macht ja letztlich, erstmal imitiert man vielleicht erstmal auch
und immer das. Und dann geht man irgendwann einen Schritt weiter und sagt, was daran ist das eigene.
Richtig, die Beatles haben auch erst Sachen von Lonnie Donegan und von Chuck Berry gespielt, weil sie den eben vergöttert haben, um dann da, weil das ihnen am meisten entsprach. Musikalisch und natürlich auch im gewissen Zeitgeist und so weiter, da müssen wir jetzt nicht einsteigen, aber man hat immer irgendwie Vorbilder oder wie Helmut Schmidt auch mal auf genau die gleiche Frage, wen er als Vorbild eigentlich hat, geantwortet, er hat im Lauf der Jahre und Jahrzehnte seines Schaffens immer neue Vorbilder gehabt, weil er sich auch in seiner Persönlichkeit natürlich weiterentwickelt hat. Und so ist es bei mir ähnlich, also es hat sich im Lauf der Jahre und vor allen Dingen auch dem aktiven umsetzen meiner Vorlieben, was ich darstellerisch bewerkstelligen kann, überhaupt erstmal Erkenntnisse gewonnen zu haben, dass ich sowas überhaupt kann. Das ist ja erst mir relativ spät in Schoß gefallen, das überhaupt mit der Arbeit von RTL Samstagnacht zu erkennen, was eigentlich da so zu tun ist und was man mit professionellen Mitteln machen kann.
Kannst du für dich denn sagen, was dein, weiß ich nicht, höchstes Ziel dahinter ist? Also ne, geht es darum, sozusagen das Besondere im Alltag abzubilden oder auch Figuren zu erschaffen, an denen man sich, weiß nicht, brechen oder reiben kann? Oder hast du das für dich klar, was da so dein Ding ist?
Naja, es ist wahrscheinlich genau das Gleiche, warum ein Fußballer ganz am Ende auch immer noch nach weiß nicht wie vielen Jahren Karriere dann immer noch Spaß hat, auf den Platz zu gehen. Also ich liebe das einfach, mich in andere Menschen zu denken und habe diese Fähigkeit, sagen wir mal, auch Stimmungen und ich sag mal Psychogramme, Befindlichkeiten, überhaupt andere Menschen irgendwie so intensiv zu beobachten, in mir aufzunehmen und die eigentlich ganz unabsichtlich wiedergeben zu können, ohne große Mühe. Das habe ich schon als Kind gehabt. Und das gefällt mir irgendwie. Also das vermittelt auch dann Leute zu spielen und einzutauchen in eine Welt. Und wenn sie nur für eine gewisse Zeit, für ein oder zwei Drehtage begrenzt ist, sozusagen in jemand anderen einzutauchen und jemand anderer zu sein und mir die Möglichkeit zu geben, Dinge zu tun, die ich selber sonst so nie könnte und wollte und leben würde, das gibt mir was. Das beglückt mich irgendwie.
Eine gute Sendung oder eine Sendung ist dann gelungen für dich, wenn
genau das
passiert,
hinhaut, dass es die Authentizität gewahrt ist und ich ja natürlich trotzdem mit einem gewissen Über-Ich und vielen guten Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, natürlich dann auch schon auswähle, was ich diese Figur dann zeigen lasse. Also das, was nicht so interessant ist und nicht so auffällig ist und vielleicht auch von sich aus gar nicht so witzig ist, für meinen Geschmack zumindest, das lasse ich sowieso weg. Also ich zeige dann schon das, was Auffälligkeit genießt, so möchte ich sagen, um den Menschen dann auf der einen Seite auf vielleicht aufs Glatteis zu führen, weil sie dann erstmal denken, ach, das kenne ich irgendwie. Und dann aber schon an den richtigen Stellen, für mich richtigen Stellen, nicht mit dem Holzhammer, doch die Inhalte und die Aussagen und die Dinge so ein bisschen nach rechts und links zu verdrehen, dass man denkt, nee, Moment mal jetzt.
Hier stimmt was nicht.
Waschbärbraten, Moment.
Gibt's irgendwie eigentlich von den Menschen, also die du ja letztendlich damit auch ein Stück meinst, also ich denke jetzt, keine Ahnung, so wie an Sandro Zalemann, der ist jetzt unserer Profession relativ nah. Ich glaube, auf diesem Mikropömpel steht das drauf und auf dem Windschutz habt ihr, glaube ich, ganz klein DDR-Lokalzeit oder irgendwie sowas drauf.
Nur DDR.
Oder nur DDR.
Im Schriftzug wie RBB.
Ja, genau. Aber also melden sich die Kollegen dann irgendwie und sagen, ja, ich hab's gesehen und wahrgenommen und find ich nicht so lustig, dass du dich darüber lustig machst?
Nö.
Okay.
Also es kriegt ja niemand wirklich ernsthaft mit einem nassen Lappen ist richtig um die Ohren gehauen.
Naja, und bei Seelenbrecht, so diese Pseudo-Investigativ-Sachen und so, ist schon lustig.
Klar, ja, das darf es ja auch sein. Also es ist ja auch immer eine Frage von Stil und mit welchen Mitteln man was wie erzählt. Und ich kann es nur nochmal sagen, also wenn man die Leute aufs Glatteis führt, dann mit fiktivem Inhalt, dann ist schon mal grundsätzlich das Erste erreicht, was man erreichen will, nämlich, dass sie einem auf den Leim gehen. Und im besten Fall dann auch sagen, ach hoppla, da kannst du mal sehen, die Parodie kommt mit den gleichen Mitteln wie das, was wir als seriös und ernst gemeint und echt und wahr jeden Tag oder jeden Abend irgendwo gezeigt bekommen. Und trotzdem merke ich das erst nicht. Und was ja wiederum auf einer anderen Ebene eine ganz wunderbare Entlarvung in
Total.
Gewisser Weise
Stichwort,
ist.
Stichwort, wie selbstreflektiv ist man eigentlich in dem, was man tut?
Ja, wobei ich dann auf der anderen Seite auch immer sofort sage, also ich komme da nicht wie manch ein wirklich geübter Kabarettist mit dem Zeigefinger und übe Medienkritik. So weit geht's nicht. Es ist wirklich die große Leidenschaft, diesen ganzen Wahnsinn, den wir so tagtäglich da visuell um die Ohren gehauen bekommen und ja im Übrigen auch hochgepusht und mit Trailern beballert und weiß nicht was. Und alles ist das Größte, Schnellste, Höchste, Bunte, Weiteste von Werbung, die geschaltet wird in die ganzen Shows. Alles sind super Stars, es geht nur noch volle Pulle, alles ist das Beste, Größte. Da ist ja viel Mogelpackung am Start und das vieles lebt ja nur von der Behauptung.
Ne? Hast du zufällig, jetzt genau zu Trixi Dörfel, ist eine echte Doku über Beckenbauer.
Ich weiß, habe ich gestern gesehen.
Ja, und ja. Der Fall des Kaisers. So, Puh. Deine Chance.
Naja, Also,
hast aber deine Finger nicht im Spiel gehabt, ne? Das spielt nee, Josh Aigner nicht mit.
Nee, aber ich habe tatsächlich ein ums andere Mal gedacht, ich habe auch gleich Tom Teunissen, der mit mir zusammen Josh Aigner und auch das Follow-up, das FIFA-Märchen, Fragen an Josh Aigner produziert hat, der ja in Wahrheit ein sehr humorvoller, aber dennoch seriöser Sportjournalist ist, sofort eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, Tom, hast du das gesehen? Ich denke die ganze Zeit, ich bin im falschen Film, weil wir da auch eine ganze Menge Szenen auch gestern wieder drin waren, Archivmaterial, die irgendwie auf den biografischen Stationen sozusagen vorgeführt wurden, die da gezeigt wurden, die wir auch benutzt haben.
Briefkastennah, handschriftlich mit den Initialen von Franz Beckenbauer. Ja,
was immer auch. Und ich muss mal sagen, also was ich da gesehen habe, hat mich jetzt nicht so wahnsinnig erhellt. Also ich habe da nicht sehr viel Neues erfahren. So.
Ja. Da möchtest du es auch belassen bei.
Ja.
Hast du, ist das ein Problem für dich, für euch auch als Team, wenn ihr jetzt seht, also klar, jetzt kann das jeder, wenn das morgen Abend einmal ausgestrahlt ist bei Trixi Dörfel auch online streamen und so, aber euer Sendeplatz ist glaube ich 22.55 Uhr ja, morgen Abend. Ist das ein Problem?
Ein Problem ist es nicht. Wir haben jetzt noch mal eine halbe Stunde geschenkt bekommen. Das war
nach vorne, ne?
Ursächlich auf 23.25 gelegt. Problem, naja, was soll man sagen? Jeder, glaube ich, der irgendetwas macht, noch dazu, wenn er sich über lange Zeit eben mit anderen Kollegen und Kolleginnen richtig reinhängt und versucht, was Tolles hinzukriegen, wünscht sich natürlich, dass es einfach auch viele Leute sehen, respektive, dass vielleicht auch zu einer nennenswerteren Uhrzeit passiert. Aber da mache ich mir dann an einer anderen Stelle auch keine Illusionen und sehe das sehr sportlich. Ich bin froh, dass ich das machen kann, dass wir Sendeplätze bekommen, dass es ausgestrahlt wird und dass der Sender glaubhaft vermittelt, dass er sich freut, mich und meine Arbeit sozusagen bei sich im Sender zu haben. Aber der Rückzug, das ist eine Diskussion, da können wir nochmal 2 Stunden machen, wie sich Fernsehen verändert hat und wie mediale Konkurrenz durchs Internet, wann, was, wo, wie, welche Marktanteile wegnimmt und eben auch der Rückzug aus Unterhaltungsprogrammen, das nicht Quiz oder sagen wir mal Volksmusik Veranstaltungen oder ähnliches ist, dass der Rückzug aus der Unterhaltung eben auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen natürlich auch seine Gründe hat, warum das alles nicht mehr zur Primetime so stattfindet wie, was weiß ich noch, in den 70er Jahren. So. Das ist eben einfach so, das hat sich einfach verändert.
Der 8. ist der letzte mit Trixi Dörfel, definitiv?
So sieht's im Moment erstmal aus, wobei ich mit Freude gelesen habe, dass unser Redakteur in einer WDR-Print-Gazette gesagt hat, wir freuen uns, dass es im nächsten Jahr was Neues gibt. Und deswegen, natürlich gibt's Ideen und auch Gespräche dazu, was man da so treiben könnte. Aber der Zyklus, so wie er mal gedacht war, also Parodien auf Fernsehgenres, das ist jetzt so erstmal mit 8 Folgen abgeschlossen. Das war die Vereinbarung. Und wenn wir im nächsten Jahr wieder etwas machen, was in der ARD kommt, wird es wahrscheinlich eher auf dem aufbauen, was wir mit Josh Aigner, was wir mit FIFA-Märchen, was wir mit dem Sandro-Report oder auch Sigmar Seelenbrecht gemacht haben. Also alles, was in Richtung Mockumentary geht, wo wir Archivmaterial benutzen können und können sozusagen die Wahrheit fälschen. Das interessiert mich.
Olli Dittrich, Trixi Dörfel, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank dafür.
Ich danke sehr herzlich. Es hat mir viel Freude bereitet.
Gleichfalls. Frohes Fest. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.